Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Es ist Donnerstag, der 30. Oktober. Wir sind in der Folge 72 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Mein Name ist Hendrik Widowild. Ich bin Rechtsanwalt, Kolumnist und Strategieberater aus Berlin. Und bei mir ist heute
Maximilian Amos. Ich bin Jurist und Redakteur bei Beck Aktuell. Hallo.
Genau, wir sind wieder eine Herrenrunde heute und wir müssen über einiges sprechen. Wir haben ja eine Riesendebatte über Portale, die zu Hausdurchsuchungen führen. Da ist gerade die FDP Hessen gerade ganz umtriebig unterwegs und fordert die Schließung dieser Portale. Darüber sprechen wir gleich. Insgesamt haben wir diese Themen am Start. Der Kolumnist Norbert Bolz macht eine ironische Bemerkung und die Staatsanwaltschaft will seine Räume durchsuchen. Ist das in Ordnung? Wir sprechen mit gleich zwei Experten, dem Staatsanwalt Simon Pschorr und dem Kriminologen Sebastian Sobota. Der Europäische Gerichtshof mahnt Unternehmen zur Vorsicht bei Massenentlassungen. Eine Abteilungsleiterin bei Daimler Truck bekommt womöglich eine Entschädigung nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts zu Equal Pay. Und schließlich noch dies, der Anwalt der Steakhouse-Erbin Christina Block und der Juraprofessor Putzke zanken um Titel und Berufsbezeichnungen und machen dem Ruf, den wir als Juristen ertragen müssen, alle Ehre.
Einerseits, andererseits.
Deutschland debattiert wieder einmal über Hausdurchsuchungen. Diesmal trifft den Verdacht den Kolumnisten Norbert Bolz, der diese ironische Bemerkung machte. Gute Übersetzung von Woke, Deutschland erwache. Die Polizei kam vorbei und Bolz schrieb, Hausdurchsuchung wegen eines Posts. Junge, nette Polizisten, die mir abschließend den guten Rat gegeben haben, in Zukunft vorsichtiger zu sein. Das werde ich tun und nur noch über Bäume sprechen. Also er kooperierte, es wurde also nicht seine Wohnung durchwühlt, aber die Debatte, die gab es dann dennoch. Darüber habe ich eine Kolumne geschrieben und dann hat mir ein Staatsanwalt auf X vorgeworfen, inkonsistent zu argumentieren. Und da ich dessen Wohnung nicht durchsuchen kann, habe ich zum härtesten Mittel gegriffen, das mir zur Verfügung steht und ihn in den Podcast eingeladen. Jetzt ist er in der Leitung, Dr. Simon Pschorr von der STA Regensburg, Fachgruppensprecher Strafrecht bei der Neuen Richtervereinigung. Willkommen, lieber Herr Pschorr.
Vielen Dank für die Einladung. Vorwürfe wegen Inkonsistenz machen wir nur im Gerichtssaal.
Und damit wir noch eine andere Perspektive hier hören können, haben wir uns gedacht, laden wir ausnahmsweise mal noch einen zweiten Gesprächspartner zum Thema ein. Warum nicht mal was Neues probieren? Deshalb ist jetzt hier Dr. Sebastian Sobota. Der bringt so ein bisschen eine wissenschaftliche Perspektive mit rein. Er ist nämlich stellvertretender Direktor der Kriminologischen Zentralstelle e.V. in Wiesbaden. Außerdem ist er Strafrechtler und Kriminologe und wird uns dann ein bisschen Auskunft aus seiner Sicht dazu geben. Willkommen, Herr Sobota.
Vielen Dank für die Einladung.
Schauen wir mal auf den Fall Bolz. Braucht man denn wirklich eine Durchsuchung, um so einen Straftatbestand anklagen zu können? Was sind da die Kriterien? Ich will gleich dazu sagen, ich habe mich das insbesondere gefragt, weil die Berliner Staatsanwaltschaft auch mich versucht hat, mal strafrechtlich wegen eines X-Posts ranzukriegen. Ist dann gescheitert in zwei Instanzen. Aber mich hat hier zum Glück niemand durchsucht. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich nicht? Wie entscheidet man sowas, Herr Pschorr?
Ich kann keine Auskunft über den konkreten Fall Bolz geben, nachdem ich nun weder Akteneinsicht noch nähere Kenntnis der durchgeführten Ermittlungen bis zur Wohnungsdurchsuchung habe. Ich kann Ihnen allerdings etwas darüber sagen, was man denn erzielen möchte bei so einer Wohnungsdurchsuchung. Die Wohnungsdurchsuchung ist kein Strafakt, sondern ein Akt der Strafermittlung. Das heißt, es muss darum gehen, neue Tatsachen aufzudecken, die für die Beurteilung der Strafverfolgung maßgeblich sind. Ganz konkret müssen Gegenstände gesucht und beschlagnahmt werden, die Beweisrelevanz haben oder der Einziehung unterliegen können. Gegenstände hier nicht im natürlichen Sinne, sondern tatsächlich weit verstanden alles, was in irgendeiner Form beweisrelevant sein kann, einschließlich von Daten. Gesucht wird bei einer Hausdurchsuchung im Hinblick auf ein Äußerungsdelikt nicht nur das Datum selbst, mit dem geäußert worden ist, also hier beispielsweise der öffentlich einsehbare Post, sondern alle Informationen, die für die Täterschaft sprechen können oder aber die Täterschaft widerlegen können. Das sind im vorliegenden Fall insbesondere Logdaten und Daten, welche Person ein Gerät bedient hat, mit dem ein entsprechender Post abgesetzt worden ist. Denn in der Praxis erfährt man auch bei Klarnamen-Accounts immer mal wieder ein teils Schwieriges, teils offensichtlich als Schutzbehauptung einzustufen, das aber teils nicht von der Hand zu weisen, das Bestreiten der eigenen Äußerung.
Und wie wägt man jetzt ab? Weil ich hatte ja gesagt, der Kolumnist Bolz, bei dem sollte eine Hausdurchsuchung stattfinden, beim Kolumnisten Wiedewild nicht aus irgendwelchen Gründen. Ist es dann so, dass die Staatsanwaltschaft jeweils vielleicht dachte, naja, beim Bolz wissen wir es nicht so richtig, ob da nicht so eine Schutzbehauptung kommt und der Wiedewild, der wird schon kooperieren? Oder wie wird sowas entschieden? Weil das wirkt ja erst einmal zufällig.
Also teilweise natürlich, wenn bereits aus der Akte erkennbar ist, dass eine Person eine Täterschaft einräumt oder nicht einräumt. Beispielsweise, weil die Polizei, ohne die Staatsanwaltschaft zuvor kontaktiert zu haben, bereits auf den Beschuldigten zugegangen ist und nachgefragt hat. Wenn insoweit eine Einlassung in der Akte ist, muss man entsprechend nicht mehr durchsuchen, sofern die Einlassung beständig ist. Darüber hinaus kann es Anhaltspunkte dafür geben, dass eine Äußerung klar einer Person zugeordnet werden kann, wenn sie beispielsweise über einen deckten Account erfolgt, den man aber beispielsweise durch Bilder, die mit einer Äußerung geteilt werden oder über Drittinformationen ganz klar einer einzigen Person zuordnen kann. Es also insoweit keiner weiteren Ermittlungen bedarf, um eben diese Schutzbehauptung auszuräumen. Und dann gilt es, Verhältnismäßigkeitserwägungen anzustellen. Und die sind wiederum stark geprägt durch den Strafrahmen des verwirklichten Straftatbestandes. Bei Äußerungsdelikten sind die Strafrahmen regelmäßig niedriger, wobei im Fall Bolz Paragraph 86a StGB im Raume steht, der mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe geahndet wird und damit schärfer als die übliche Beleidigung, die eher geringeren Anlass für eine Hausdurchsuchung gibt, weil eben hier die Verhältnismäßigkeit eher dagegen spricht.
Ja, wenn ich vielleicht da ganz kurz drauf eingehen darf, als Sie sagen Verhältnismäßigkeit, das fragt man sich natürlich auch. Hausdurchsuchungen gibt es ja wegen allen möglichen Delikte, aber bei Äußerungsdelikten kommt, glaube ich, auch so ein bisschen das Störgefühl vieler daher, dass man sagt, gut, es ist jetzt nur, ich sag mal jetzt, es gab ja viele Fälle, die dafür Aufsehen gesorgt haben. Ich denke an die Schwachkopfbeleidigung, ich glaube Robert Habeck war es damals oder andere, Andi Grote, der Hamburger Innensenator. Da hat ja auch hinterher das Hamburger Landgericht gesagt, dass diese Durchsuchung bei einem Twitter-Nutzer, der ihn online beleidigt haben soll, unverhältnismäßig gewesen sei. Und jetzt im Fall Bolz hat selbst die Grünen-Politikerin Ricarda Lang, die man jetzt nicht unbedingt in seinem Lager verorten würde, auch, Zitat, solche Razzien kritisiert und gesagt, die seien absurd. Also vielleicht können Sie mal ein bisschen präzisieren, wie kommt man dahin, dass man da sagt, bei so einem Äußerungsdelikt, wo jetzt natürlich niemand körperlich zu Schaden gekommen ist, könnte sagen, nichts Schlimmes passiert ist, wie kommt man da dahin, dass man dann am Ende doch mit der Polizei vor der Tür steht?
Der Gesetzgeber eröffnet die Wohnungsdurchsuchung als Maßnahme in allen Strafverfahren. Anders als beispielsweise für verdeckte Maßnahmen gibt es keinen Tatenkatalog, deretwegen man durchsuchen darf und dementsprechend Taten, deretwegen man nicht durchsuchen darf, sondern tatsächlich ist jede Straftat im Wege der Wohnungsdurchsuchung dem Grunde nach aufklärbar. Sogar Ordnungswidrigkeiten können durch Wohnungsdurchsuchungen verfolgt werden. Das heißt, alleine daran, dass es sich um ein Äußerungsdelikt handelt, kann ich nicht zwingend digital entscheiden, darf ich durchsuchen oder darf ich nicht durchsuchen. Im Gegenteil, das Bundesverfassungsgericht schließt auch für Äußerungsdelikte die Verhältnismäßigkeit von Wohnungsdurchsuchungen nicht per se aus. Allerdings sagt die ständige Rechtsprechung für den Bereich Veräußerungsdelikte, dass angesichts der niedrigen Strafrahmen jedenfalls ein erheblicher Verdachtsmoment die Verhältnismäßigkeitskomponente, die beim Strafrahmen fehlt, kompensieren muss und objektive Anhaltspunkte dafür gegeben sein müssen, dass beweisrelevant ist, auch tatsächlich gefunden wird. Das ist ein genauso offener und genauso vager Entscheidungsmaßstab, wie ich ihn gerade geschildert habe. Dieser offene und vage Entscheidungsmaßstab produziert deswegen sehr, sehr viele sich auch widersprechende Einzelfallentscheidungen, die deswegen so problematisch sind, weil man sie eben nicht verallgemeinern kann, weil die Art der Äußerung, das Vorleben der beteiligten Person, Fragen des Engagements in etwaigen politischen extremen Zusammenhängen, Bewertungskriterien sein können, die für die Verhältnismäßigkeit oder gegen die Verhältnismäßigkeit just in diesem Einzelfall sprechen und das heißt also nicht auf andere Fälle übertragbar sind.
Vielleicht können wir Herrn Sobotta mal in die Diskussion reinholen. Mich würde mal die Verteidigerposition sozusagen interessieren und auch die Frage, ob das jetzt ein guter Zustand ist, wenn man davon ausgehen muss, dass es doch sehr viel Auslegungsmöglichkeiten dort gibt, sehr viel Spielräume, sehr viele Ergebnisse, die zumindest aus der Öffentlichkeit betrachtet oder auch aus betroffenen Sicht ein bisschen zufällig wirken. Ist das so in Ordnung?
Zunächst, was die gesetzliche Lage betrifft, die Regelung in der Strafprozessordnung. Ich habe mich ehrlich gesagt als Student schon gewundert, dass die Schwelle für eine Wohnungsdurchsuchung derart niedrig gezogen ist. Nämlich einfach nur ein Anfangsverdacht einer beliebigen Straftat und eben die Auffindevermutung und sozusagen als negatives Kriterium, es darf nicht unverhältnismäßig sein im Einzelfall. Wobei da eben wieder der Kollege Dr. Scholl schon gesagt hat, da große Spielräume bestehen und letztlich der Richter dann im Einzelfall eine sehr hohe Verantwortung trägt, das dann abzuwägen und zu entscheiden, wo die Grenze verläuft. Gleichwohl muss man sagen, dass die Effektivität der Strafverfolgung ein hohes Gewicht besitzt in Deutschland. Deshalb findet man da eben auch keine Beschränkung jetzt pauschal auf bestimmte Tatbestände und Strafrahmen. Weil eben grundsätzlich das Offizialprinzip halt herrscht. Es muss der Verdacht aufgeklärt werden, es müssen Beweise gesammelt werden. Theoretisch könnten es ja auch entlastende Umstände sein, die bei so einer Durchsuchung zutage treten. Wobei es natürlich, was die Auffindevermutung betrifft, eher darum geht, belastende Umstände eben zu ermitteln. Aber das ist eben ein gesetzlicher Zustand, der erstmal so hinzunehmen ist, verfassungsrechtlich auch für unbedenklich erklärt wurde. Insofern ist das der Rahmen und deshalb wäre ich auch ein bisschen zurückhaltend mit dieser Einschätzung, dass es sofort unverhältnismäßig ist, weil es eben auch durchaus bei leichteren Delikten mit einem nicht so hohen Strafrahmen gravierende Fälle gibt, die eben aufgeklärt werden müssen. Was mich daran eher etwas stört, ist der Umstand, wenn man schon von außen das Gefühl hat, dass das ein Verfahren ist, was am Ende vermutlich eingestellt werden wird. Unter diesen Voraussetzungen würde ich dazu tendieren, die Unverhältnismäßigkeit anzunehmen, weil wenn absehbar ist, dass das Verfahren nicht zur Anklage gelangen wird, sondern am Ende eingestellt wird wegen Geringfügigkeit. Beim Verweis auf den Privatklageweg wäre es schwierig, weil da ja theoretisch der Privatkläger dann Klage erheben könnte. Und wenn er keine Beweise in der Akte vorfindet, dann wäre das auch so ein bisschen eine Vereitelung seines Restitutionsanspruchs. Also das ist schwierig. Aber wenn klar ist, dass nach 153 fortfolgende StPO verfahren werden wird, dann würde ich sagen, geht es nicht an, vorher diesen tiefen Eingriff in die Privatsphäre des Beschuldigten vorzunehmen.
Das bestätigt auch die RIST-PV. Die insoweit von Ermittlungsmaßnahmen abrät, die Strafrechtsentschädigung nach sich ziehen und darunter zählt auch die Wohnungsdurchsuchung und die Beschlagnahme. Dementsprechend soll solche Ermittlungsmaßnahmen dann unterlassen werden, wenn abzusehen ist, dass eine Verfahrenseinstellung erfolgt, auch eine solche der Opportunität, denn auch diese kann § 3 sprechende Entschädigung nach sich ziehen.
Wie ist es jetzt bei diesem Fall Bolz? War es ja so, dass da eine Abwendungsbefugnis drin stand und es kam ja gar nicht zu der Durchsuchung. Dann würde es doch auch nicht zu Entschädigungsansprüchen kommen, nehme ich an. Ist das also so, Ihrer Auffassung nach, dass man das jetzt immer einfach so mal machen kann? Das hätte da ja auch einen erzieherischen Wert. Ich will das gar nicht politisch bewerten. Ich glaube, da gäbe es einige, die sagten, ja, ist auch richtig so. Die Leute sollen ruhig mal spüren, dass man im Internet nicht machen kann, was man will. Aber ist das dann möglich, dass man immer vor der Tür steht mit so einem mit so einer Durchsuchungsbefugnis, mit diesem Abwendungsvorbehalt, ist das dann möglich Ihrer Ansicht nach?
Da würde ich direkt widersprechen wollen. Ich bin der Meinung, dass das sehr wohl eine Durchsuchung ist. In dem Moment, wo dieser Beschluss vorliegt, mit der Befugnis auch gegen den Willen des Betroffenen die Wohnungsräume zu durchsuchen und in dem Moment, wo geklingelt wird, beginnt die Durchsuchung. Ich bin eher der Meinung, dass es dogmatisch die Art und Weise der Durchsuchung betrifft, weil der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gerade bei der Durchführung der Maßnahmen natürlich zu berücksichtigen ist. Und in dem Moment, wo jemand kooperiert und freiwillig die gesuchten Dinge herausgibt, ist es im Rahmen der Verhältnismäßigkeit bei der Durchführung zu berücksichtigen. berücksichtigen. Meines Erachtens macht es deshalb keinen großen Unterschied, ob das vorher im Beschluss schon drin steht. Das müsste so oder so bei der Durchführung berücksichtigt werden. Und es entspricht auch meiner Erfahrung aus der Praxis, dass das schon funktioniert. Wobei natürlich die spannende Frage ist, für die durchführenden Beamtinnen und Beamten, können die sich denn sicher sein, dass hier vollumfänglich kooperiert wird? Werden wirklich alle Gegenstände, die beweisrelevant sind, rausgegeben? Auch so eine Einräumung des Tatvorwurfs, die ist natürlich flüchtig, die kann man auch widerrufen. Und wenn es dann keine Sachbeweise gibt, dann ist es am Ende vielleicht dann doch schwierig, auch den Vorwurf zu beweisen.
Eine praktische Frage will ich noch anfügen, die mir jetzt gerade einfällt. Wie ist es denn eigentlich mit dem Zugriff auf X zur Beweiserhebung? Ist das in irgendeiner Weise erfolgsversprechend oder sagen Sie, nee, das hilft ja nichts, weil kann ja sein, dass der Account übergeben wurde und dann ist es alles für die Katz.
Es handelt sich um einen amerikanischen Konzern, der nicht mit den Strafverfolgungsbehörden in Deutschland kooperiert. Die Rechtshilfe in die USA ist ebenfalls sehr, sehr aufwendig, zeitintensiv und wenig erfolgversprechend, insbesondere bei Äußerungsdelikten, bei denen regelmäßig auch eine alsbaldige Verjährung im Raum steht. Die Beweissicherung über OSINT, also über das, was eh über die Plattform abrufbar ist, hilft uns nicht weiter, denn da sehen wir eben nur den Post, aber wir sehen nicht, wer den Post konkret abgesetzt hat, von welchem Gerät, mit welcher IP-Adresse der Post abgesetzt worden ist. Was die Bewertung der Einstufung als Durchsuchung angeht, bin ich ebenfalls bei Herrn Dr. Sobota. Allerdings macht die Frage, ob die Wohnungsdurchsuchung im engeren Sinne vollzogen worden ist oder nicht, für die Bewertung der Eingriffstiefe auch dahingehend einen Unterschied, dass die Beschwerdebefugnis ex post nicht mehr so selbstverständlich ist. Die Rechtsprechung anerkennt bei der durchgeführten Wohnungsdurchsuchung jederzeit eine Beschwerdemöglichkeit auch nach erledigter Maßnahme wegen der besonderen Bedeutung von Artikel 13 Grundgesetz. Da gibt es zu durch Abwendung nicht vollzogene Durchsuchungen bisher nur eine mir näher bekannte Entscheidung, die das ausnahmsweise angenommen hat. Das betraf allerdings eine Durchsuchung bei Dritten, nämlich konkret bei einem Notar. Und da ist natürlich die Sensibilität der Herausgabe erfordern in besonderem Maße gegeben, weil ja da dann auch das Schweigemoment und der Schutz der Geheimnisträgerschaft mit beeinträchtigt war. Das ist bei der Durchsuchung beim Beschuldigten eben doch ein Stück weit anders.
Da würde ich mich gern einschalten, lieber Herr Dr. Pschorr, da ich kenne tatsächlich noch eine weitere Entscheidung aus der Praxis, die so eine Konstellation betraf, wo jemand im Angesicht eines Durchsuchungsbeschlusses dann freiwillig kooperiert hat und hinterher eine Beschwerde erhoben hat, um feststellen zu lassen, dass das alles rechtswidrig gewesen sei. Die wurde vom, Landgericht Frankfurt als unzulässig tatsächlich verworfen mit der Begründung, dem Einwilligenden geschiehe kein Unrecht. Er sei dann eben nicht mehr beschwerdebefugt im Nachhinein, weil es gar keine andauernde Rechtsgutsbeeinträchtigung geben würde. Das sehe ich tatsächlich kritisch. Meines Erachtens, wenn dieser Beschluss ausgestellt wurde, die Beamten haben den in der Hand, wenn sie klopfen und können es auch zwangsweise durchführen, dann ist von meinen Augen von Freiwilligkeit keine Rede mehr, weil man kann es eh nicht verhindern, sondern es geht dann nur noch darum, die Eingriffstiefe vielleicht etwas abzumildern. Und man wäre ja sowieso nicht sicher davor, dass die Beamten dann sagen, ja Moment, da ist ja vielleicht doch noch irgendein Beweismittel irgendwo im Schlafzimmer versteckt, wir sehen uns lieber nochmal um. Manchmal ist es ja auch, also in unserem Fall, den wir hier besprechen, da war es ja relativ konkret. Es ging um bestimmte Endgeräte, die benutzt wurden. Aber häufig ist es ja auch so, man weiß ja gar nicht, was man da alles sucht. Und unter diesen Voraussetzungen werden natürlich die Polizeibeamtinnen und Beamte darauf bestehen, sich auch wirklich umzusehen und sicherzugehen, dass sie auch nichts übersehen, was irgendwie beweisrelevant sein könnte.
Das ist vollkommen korrekt und insoweit darf darauf hingewiesen werden, dass die StPO diese Abwendungsbefugnis ausdrücklich gar nicht vorsieht, sondern mit § 95 StPO eine Herausgabe erfordern, als eigene Maßnahme kodifiziert, die allerdings ausdrücklich nicht gegen Beschuldigte statthaft ist und zwar deswegen, weil die mit einem Bußgeld bewährt ist und dieses Bußgeld zugleich einen Eingriff in die Selbstbelastungsfreiheit bedeutet. In dem Moment, in dem ich hier nicht kooperiere als Beschuldigter, dann sanktioniert zu werden, das wäre verfassungsrechtlich unzulässig. Dementsprechend macht man das hier über dieses abgestufte Vorgehen mit der Durchsuchung. Da ist also quasi die Durchsuchung die Bestrafung für die Nichtkooperation. Aber Achtung, Es handelt sich eben um eine Ermittlungsmaßnahme, keine Strafmaßnahme. Deswegen möchte ich auch ganz, ganz deutlich nochmal betonen, dass die Durchsuchung alleine zum Zweck eines Exempels nach der Konzeption der Strafprozessordnung und nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts unzulässig ist, tatsächlich sogar grobes Unrecht.
Ja, treten wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück und wir hatten ja schon darüber gesprochen, das ist ein schwerer Eingriff. Die Unverletzlichkeit der Wohnung ist ja auch ein Grundrecht in Artikel 13 Absatz 1 und nicht ohne Grund sieht auch Absatz 2 einen Richtervorbehalt vor. Also die Hürde ist ja eigentlich sehr hoch gelegt vom Grundgesetz. So, und dann schreibt man in die StPO eine Norm rein, die ja einen unfassbar weiten Anwendungsbereich hat, wo es letzten Endes dann der Verhältnismäßigkeitsprüfung eines Staatsanwalts, einer Richterin dann am Ende obliegt, darüber zu entscheiden. Und der Gesetzgeber lässt da mehr oder weniger freie Hand. Ist das aus Ihrer Sicht eine pragmatische Lösung, wenn man sagt, den Einzelfall kann man gar nicht so gut regeln? Oder müsste man da vielleicht gesetzgeberisch, gäbe es da vielleicht doch eine Möglichkeit, irgendwie die Schwelle auch im einfachen Recht im StPO ein bisschen anzuheben? Also Butter vielleicht.
Ja, das ist eine gute Überlegung. Also ich denke, der Gedanke dahinter bei der Konzeption war eben ein großes Vertrauen in die richterliche Prüfung, dass es eben sorgfältig abgewogen wird und auch der Sachverhalt genau geprüft wird. Da muss man leider sagen, dass die Praxis eben etwas anders aussieht. Im Vorfeld hatten Sie auch mal die Frage aufgeworfen, ist das eigentlich jetzt nur bei Äußerungsdelikten der Fall? Meines Erachtens ist das nicht so, sondern wir haben eigentlich schon seit Jahrzehnten den Befund, dass die Anordnung auch im Bagatellbereich an der Tagesordnung ist. Ich erinnere beispielsweise an das Betäubungsmittelgesetz. Da reicht es schon, oder bis vor kurzem hat es schon ausgereicht, wenn ein Nachbar gesagt hat, da riecht's häufig nach Marihuana, dann gab das in der Praxis einfach einen Durchsuchungsbeschluss und dann hat man da mal nachgeschaut. Oder es gibt teilweise auch frappierende Fälle, wo ganz bewusst nur nach einer geringen Menge zum Eigenkonsum gesucht wurde und trotzdem hat ein Gericht dann die Durchsuchung angeordnet. Also da fällt auch so ein bisschen die gesetzgeberische Idealvorstellung und die Praxis auseinander. Ein Ermittlungsrichter, das ist sicherlich kein einfacher Job, da hat man unheimlich viele Akten auf dem Tisch und muss über sehr viele, aber auch sehr tiefgehende Eingriffe entscheiden. Und das ist teilweise schon auch eine Fließbandarbeit. Es gibt Untersuchungen, die nahelegen, dass das eben nicht immer in der gebotenen Tiefe dann auch erfolgt, aufgrund eben der praktischen Zwänge, der Eilbedürftigkeit. Insofern gibt es da, glaube ich, auch ein Vollzugsdefizit. Inwiefern es jetzt möglich wäre, das gesetzgeberisch zu lösen, diesen Konflikt, und eine etwas, ja, dezidiertere Prüfung zu erzwingen. Darüber kann man sich natürlich viele Gedanken machen. Das Gesetz ist da sehr offen. Ob es einen Straftatenkatalog tun würde, da wäre ich mir nicht so sicher, weil es eben auch nicht ausgeschlossen ist bei geringfügigeren Delikten, dass eben die Aufklärung eine solche Maßnahme erfordert. Ich könnte mir vorstellen, dass es da insbesondere auf Seiten der Strafverfolgungsbehörden erheblichen Protest geben würde, wenn der Gesetzgeber in diese Richtung agieren würde. Also das ist sicherlich schwierig aufzulösen.
Diesen Test mag es geben, aber es ist nun mal eine demokratische Entscheidung des demokratisch legitimierten Gesetzgebers, wenn er diese nun treffen sollte. Er hat sie im Bereich der verdeckten Maßnahmen getroffen. Da finden wir entsprechende Tatenkataloge. Der Gesetzgeber erachtet diese Eingriffe für sehr schwerwiegend, weil sie nun jeweils Artikel 10 Grundgesetz tangieren. Artikel 13 hat verfassungsrechtlich einen ganz ähnlichen Rang. Insoweit muss man sich schon fragen, ob die Lösung der Strafprozessordnung konsistent ist an dieser Stelle. Jedenfalls eine Norm wie 100a StPO, der Straftaten erheblicher Bedeutung verlangt, ohne einen Katalog im Einzelnen zu normieren, wäre ja vielleicht ein Mittelweg.
Vielleicht noch ein weiterer Punkt, weil eben auch das Gesetz angesprochen wurde. Es ist ja doch etwas älter und auch schon sehr, sehr lange nicht angepasst worden an der Stelle. Also im Jahr 1871, als die Reichsstrafprozessordnung erlassen wurde, war sicherlich nicht absehbar, dass zum Beispiel jetzt auch in diesem Fall der Zugriff auf ein Handy dann erlangt wird mit quasi Daten zur gesamten Lebensführung. Also das ist ja auch nochmal ein allgemeines Streitthema, inwiefern es da vielleicht auch eine Rechtsgrundlage bräuchte, die das etwas genauer regelt. Also ich finde, dass das geltende Recht an dieser Stelle der Tiefe des Grundrechtseingriffs überhaupt nicht gerecht wird. Also wer einmal so eine Handyauswertung in der Akte gesehen hat, da wird sich übrigens auch nicht darauf beschränkt, nur das Tatwesentliche zu ermitteln, sondern da schaut man auch nach Zufallsfunden und da gibt es im Prinzip eine totale Ausforschung der Person, also da hat man Fotos, man hat App-Nutzung, Nachrichten, man hat Google Maps, man hat einfach alles, E-Mail-Verkehr, also das ist wirklich eine gläserne Person, wenn so ein Handy ausgewertet wurde. Und das in Kombination mit der Wohnungsdurchsuchung und einem Vorwurf eines Bagatelldelikts, das halte ich für hochproblematisch.
Dem kann ich mich nur anschließen. Die Durchsuchung muss das Beweisziel konkret bezeichnen, das zur Beschlagnahmen der Beweismittel. Und der Bundesgerichtshof stellt sich gerade bei Handybeschlagnahmen vor, dass wir dann ganz konkret das Datum benennen, das wir auf dem Handy suchen, und dass dieses Datum dann beschlagnahmt wird und kein weiteres, und hält deswegen auch den Eingriff in die körperliche Integrität mit einem zwangsweise Entsperren des Handys durch Fingerabdruck oder Iris-Scan verbunden ist, für hinreichend verfassungsrechtlich von den stehenden Ermächtigungsgrundlagen abgedeckt. Ich erkenne dabei aber, dass genau das in der Praxis schlicht nicht stattfindet. Es wird eben nicht konkret bezeichnet, was gesucht wird auf dem Gerät. Schon deswegen, weil man ganz regelmäßig nicht weiß, was man genau auf dem Gerät für ein Datum sucht, in dem Moment, in dem man sucht. Man weiß nur, auf dem Gerät gibt es relevante Informationen, aber welche das sind, ist eben erst nach der Durchsicht möglich zu sagen.
Wobei man ja beim Fall Bolz oder jetzt anderen Äußerungsdelikten schon einen Timestamp hat und sagen könnte, so am 13. Juni so und so viel Uhr, meinetwegen auch in so und so vielen Stunden, muss da irgendwie dieser Tweet abgesetzt worden sein. Ich will nochmal ganz zum Schluss, wir plaudern ja schon eine ganze Weile, ist doch sehr interessant, wir haben einen kleinen STPO-Deep-Dive hinter uns. Ich will noch einmal kurz auf die materielle Ebene rüberschwenken, denn ich glaube, ein Aspekt in diesem Fall, der auch vielleicht für viel Debatte sorgt und für Unverständnis in manchen Kreisen, ist, dass viele Menschen so bestimmte NS-Parolen, wie jetzt Alles für Deutschland oder Deutschland erwache, nicht mehr kennen oder nicht mehr vor Augen haben oder vielleicht auch aus revisionistischer Absicht bagatellisieren und sagen, kommt, jetzt stellt euch nicht so an, ist nicht so schlimm. Dennoch sieht 86a eine sehr strenge Tabuisierung vor. Die Frage an Sie beide, ist das zeitgemäß, wenn doch zugleich die Menschen, wie wir durch Umfragen wissen, doch so sehr um ihre Meinungsfreiheit fürchten?
Das ist eine sehr gute Frage. Da haben sich ja auch in den vergangenen Tagen auch schon einige Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftler zu geäußert. In der Tat ist das ein sehr strenger Ansatz, diese Tabuisierungsfunktion. Das kann man historisch gut erklären. Das hat sicherlich dem Grunde nach eine Berechtigung. Das Problem, das ich daran sehe, ist jetzt weniger die Frage der Legitimation als solchen Strafnorm. Ich denke, dass das dem Grunde nach schon nachvollziehbar ist und ein Anliegen, das man auch mit Strafrecht verfolgen darf. Ein Problem ist eher ein anderes, oder das haben Sie auch angerissen. Viele Menschen wissen eben gar nicht, was da alles strafbar ist. Und das darf ja eigentlich nicht so sein. Wir haben Artikel 103 Absatz 2. Wir brauchen also eine Vorhersehbarkeit auch für den Bürger. Die Strafbarkeit, die muss gesetzlich bestimmt sein. Und sie muss dem Bürger eben Orientierung bieten. Er muss also absehen können, was ist äußerungsrechtlich zulässig und wo mache ich mich strafbar. Und vielen scheint da dieses Gefühl abzugehen, insbesondere bei der Frage, ist jetzt eine Äußerung irgendwie sympathisierend, bestätigend oder neutral oder eben ablehnend? Und worauf kommt es dann bei der Beurteilung überhaupt an? Die Rechtsprechung ist da sehr, sehr restriktiv, also was die Ausnahmen anbetrifft. Also nur höchst ausnahmsweise, wenn aus der Äußerung an sich schon deutlich wird, da geht es meistens um bildliche Darstellungen von Hakenkreuzen, die in Mülleimer geworfen werden etc. Nur so etwas ist eindeutig nicht tatbestandsmäßig. Bei allen anderen Äußerungen, wo man vielleicht irgendeine Anlassäußerung noch mit einbeziehen müsste, da wird es schwierig. Da ist die Rechtsprechung ziemlich streng und hält es halt in der Regel für tatbestandsmäßig. Einen ganz interessanten Vorschlag gab es die Tage von Benjamin Stiebi, einem Redakteur der Welt. Der hat vorgeschlagen, dieses Bestimmtheitsproblem einer Rechtsverordnung zu lösen, dass man so ähnlich wie im Betäubungsmittelgesetz, wo man den Begriff des Betäubungsmittels hat, der dann eben in den Anlagen aufgelistet wird, bestimmt gemacht wird, dass man das überträgt auf den 86a und sozusagen einen Katalog schafft, wo alle verbotenen Parolen dann drinstehen. Das halte ich erstmal im ersten Zugriff für einen sympathischen Vorschlag, der zumindest die Problematik der Bestimmtheit etwas abmildern würde. Über die Legitimität kann man natürlich streiten. Persönlich bin ich der Meinung, dass das schon ein berechtigtes Anliegen ist und dass auch diese Tabuisierungsfunktion jetzt nicht irgendwie fragwürdig ist. Also kann man auch anders sehen, aber es ist keine Norm, bei der ich der Meinung bin, dass das jetzt dem Grunde nach fragwürdig wäre.
Herr Dr. Pschorr.
Also den Vorschlag des Herrn Legner-Stiebi finde ich nicht wahnsinnig überzeugend. Das liegt aber vielleicht auch an meinem Verständnis des Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz, der meines Erachtens nicht nur eine Klarheitskomponente hat, sondern auch eine gewaltenteilerische Komponente. Und die Lücken der gesetzlichen Anordnung durch exekutive Anordnungen zu schließen, ist zwar dem Grunde nach verfassungsrechtlich zulässig, aber verschiebt eben die Verantwortung für das Strafgesetz auf eine andere Stelle, nämlich auf die Exekutive, ob man eine Verordnungsermächtigung überhaupt so bestimmt fassen könnte, um auf die Art und Weise nicht wieder in Bestimmtheitsprobleme zu geraten, die der Exekutive zu weiten Raum bei der Setzung eben verbotener Parolen zu eröffnen, halte ich ebenfalls für fraglich. Ich glaube, an dieser Stelle die Kontrolle durch die Justiz tatsächlich sachdienlich ist, weil die Justiz an dieser Stelle nicht das Primärinteresse verfolgt, möglicherweise den politischen Gegner zu tabuisieren, sondern ganz primär das Ziel des Gesetzes zu verfolgen, und das ist Antifaschismus. Und das kann ich auch als solches Ziel ganz konkret benennen, weil das Bundesverfassungsgericht im Wunsiedelbeschluss darauf hingewiesen hat, dass Antifaschismus tatsächlich ein Gut von Verfassungsrang ist, weil unser Grundgesetz so konzipiert ist, dass es die Antwort auf den Nationalsozialismus und seine Verbrechen ist und diese Verbrechen nie wieder begangen werden können sollen von deutschem Boden aus. Und daraus erklärt sich auch diese Tabuisierungsrechtsprechung, die da im Wesentlichen sagt, die Parolen des Nationalsozialismus sind Ausdruck dessen Gedankengut, und dieses Gedankengut soll in Deutschland nie wieder Fuß fassen. Und insoweit spreche ich jetzt als Bürger dieses Landes, die Sorge ist nicht unbegründet. Wenn es um Rassismus, wenn es um Antisemitismus, wenn es um die Ausgrenzung von Personengruppen in unserer Gesellschaft geht, die alle Teil eines diversen und vielfältigen Deutschlands sind, diese Gefahr besteht noch heute und immer wieder.
Ich weiß, wir sollen uns eigentlich eher streiten, aber an der Stelle möchte ich dann ganz klar meine Zustimmung nochmal äußern zu dem, was Herr Dr. Scholl gerade gesagt hat.
Wir wollen hier Sachaufklärung betreiben. Das ist das Allerwichtigste. Wir brauchen hier keine künstliche Lageaufteilung in Strafverteidiger und Staatsanwalt. Ich würde sagen, wir nehmen trotzdem noch die letzte Frage mit. Eventuell müssen wir sie dann rausschneiden, wenn es zu lang wird.
Ja, es gibt ja auch zahlreiche Strafanzeigen wegen dem sogenannten Hass im Netz. Also Privatpersonen, aber auch Meldestellen gibt es ja, die diese erstatten und die das ans BKA unter anderem weiterleiten etc. Da gibt es ja mittlerweile ein vielfältiges Geflecht. Ich habe mich gefragt, inwiefern diese Strukturen, die da so ein Stück weit gewachsen sind zur Bekämpfung von Hass im Netz, das Problem so ein bisschen befördert, über das wir hier reden, die verhältnismäßigen Durchsuchungen wegen solcher Delikte, solcher Äußerungsdelikte. Gibt es da Ihrer Erfahrung nach mehr solche Durchsuchungen, seit das sozusagen auch zur politisch gewünschten Aufgabe der Strafverfolgung gemacht worden ist, den Hass im Netz zurückzudrängen?
Es gibt schlicht und ergreifend mehr Strafanzeigen. Wahrscheinlich auch deswegen, weil die Anzahl an Taten deutlich zugenommen hat. Diese Meldestellen sind im Wesentlichen eine Antwort auf die weite Verbreitung von Äußerungsdelikten im Netz und sind deswegen im Wesentlichen eigentlich eine Antwort auf ein Symptom in gesellschaftlicher Entwicklungshinsicht. Ich glaube eher, dass Gesetzesänderungen einen gewissen Einfluss auf die Anzahl an Wohnungsdurchsuchungen hatten, und zwar die Einführung des 188 StGB neue Fassung, der wiederum den Strafrahmen für spezifische Äußerungsdelikte deutlich angehoben hat.
Beleidigung gegenüber Amtsträgern, meinen Sie, ne?
Genau. Ja. Und da muss man sich tatsächlich fragen, ob der Gesetzgeber an dieser Stelle nicht übers Ziel hinausgeschossen ist. Aber auch dies ist eine vielleicht verfassungsrechtliche, primär legistische Frage.
Jetzt sind wir doch noch auf dem liberalen Grundton geendet. Das ist natürlich sehr in meinem Sinne. Ich danke Ihnen beiden sehr herzlich. Das war wirklich ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit uns darüber zu sprechen.
Gern geschehen. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
So, noch eine kleine Ergänzung. Da ich zu Beginn meinen eigenen Fall und Zwist mit der Berliner Staatsanwaltschaft erwähnt habe, posten wir euch noch den Kolumnenartikel, in dem ich darüber schreibe, in die Shownotes, sowie einen Artikel über die Hessen-FDP, die Schließung des Meldeportals Hessen gegen Hetze fordert.
Wie meinen?
Vor einer knappen Stunde hat der Europäische Gerichtshof eine Entscheidung zum Thema Massenentlassungsanzeigen gefällt. Genau genommen waren es zwei Entscheidungen. Diese Massenentlassungsanzeigen, das sind Anzeigen an die Bundesagentur für Arbeit, die das Arbeitsrecht auf Basis von EU-Recht eigentlich vorsieht. Wenn die fehlt, ist dann die Kündigung der Arbeitsverhältnisse gegebenenfalls nichtig. In einem Fall vor dem BAG wurde die Frage nun relevant. Und das ist eine pikante Frage, nicht nur angesichts von Rezession und Entlassungswellen in Deutschland, denn die Frage entzweit auch den 2. und 6. Senat des BAG. Der 6. war hier befasst und hat inzwischen Zweifel an der Nichtigkeitssanktion, der 2. sah es aber bislang anders. Also legte der 6. dem 2. vor mit der Frage, ob auch der 2. nun an dieser Rechtsprechung festhält oder sie ändern möchte. Na, und nun ist das Ganze vor den Europäischen Gerichtshof gegangen. Das ist alles gar nicht so einfach, weil der vorliegende Senat hier gar nicht mit dem Fall selbst befasst ist. Das wird auch thematisiert in dieser wirklich nicht leicht zu lesenden Entscheidung.
Regelrechtes Vorlagendickicht, ne?
Es ist ein Vorlagendickicht. Es hat prozessuale Fragen, es hat arbeitsrechtliche Fragen und es ist alles sehr kompliziert. Und deswegen haben wir uns Hilfe geholt. Sehr kurzfristig natürlich. Deswegen haben wir ihn jetzt nicht live im Gespräch. Aber Ulrich Kortmann, er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner der Sozietät Michel PMKS in Köln. Der hat uns ein paar Antworten geschickt. Und er sagt, naja, diese beiden Senate, die hätten nun dem EuGH ein eigenes Konzept für diese Massenentlassungsanzeige und die Folgen präsentiert, das aber vereinfacht gesprochen auf eine Verlängerung der Kündigungsfrist hinausliefe. Aber die Antwort des EuGH ist da wohl nicht so erfolgreich ausgefallen für das BAG. Beide Senate sind mit ihrem Konzept gescheitert, schreibt Kortmann. Der EuGH stelle also ausdrücklich klar, dass die Anzeige von den Kündigungen vorliegen muss, sie aber eben nicht später nachgeholt werden kann. In der Begründung betone der EuGH mehrfach die Rechtssicherheit für die betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die frühzeitig prüfen können sollen, ob eine wirksame Anzeige nun vorliegt oder nicht. Die Ausführungen des EuGH deuteten für ihn darauf hin, dass die Unwirksamkeitsfolge zwingend ist, also diese Arbeitsverhältnisse tatsächlich nichtig sind. Für Unternehmen, sagt er, ändert sich also nichts. Sie müssen wie bisher größte Sorgfalt bei der Massenentlassungsanzeige anlegen.
Ja, das ist ganz interessant. Ich hatte eigentlich den Eindruck, ich fand das eigentlich bei der Vorlage, als ich es gelesen habe, gar nicht so unschlüssig, weil die Argumentation war ja so ein bisschen von den BAG-Senaten, ja, diese Massenentlassungsanzeige, die machen wir ja gar nicht für die Arbeitnehmer, sondern für die Arbeitsagentur, damit die sich quasi darauf einstellen kann, administrativ.
Ja.
Aber das ist der EuGH jetzt nicht mitgegangen. Also der hat dann gesagt, setzen 6, liebe Senate, machen wir nochmal neu.
Ja, genau. Also es ist so ein bisschen offenbar das, was der BAG ja auch als FAÜ-Thiel wahrgenommen hat, dass man sagt, so dieser Sinn und Zweck dieser Vorgaben aus dem EU-Recht, die müssen schon vollzogen werden. Naja, gut. Also Kortmann sagt, Gesetzgebungsbedarf gäbe es jetzt wohl auch nicht. Es ist also so, dass EuGH und zwei BAG-Senate nun kreisten und eine Maus gebaren. Was es genau bedeutet, könnt ihr dann auch nachlesen. Herr Kortmann schreibt gerade ganz emsig in einem Gastbeitrag, den wir dann auf Beck aktuell veröffentlichen. Eventuell findet ihr ihn auch in den Shownotes, sonst müsst ihr bei Beck aktuell mal schauen.
Überraschung.
Ja, und wir bleiben auch gleich im Arbeitsrecht und bringen noch eine Entscheidung mit, die ist jetzt nicht mehr ganz so aktuell, sondern schon von vergangener Woche. Aber da kamen sie, ich meine, es war auch Donnerstag, aber erst nach eurer Aufnahme. Wir bringen sie aber trotzdem heute mal mit, weil sie recht wichtig ist. Es geht, wie gesagt, um Equal Pay, also um die Entgeltgleichheit, vor allem zwischen Männern und Frauen. Eine Daimler-Abteilungsleiterin hatte da nämlich in einem Verfahren geklagt, weil sie schlechter bezahlt wurde als ihre männlichen Kollegen. Und das BAG hat ihr jetzt im Wesentlichen dieser Entscheidung Recht gegeben und dabei klargestellt, wie auch dieser Gehaltsvergleich nach dem Entgelttransparenzgesetz funktioniert.
So, das Entgelttransparenzgesetz, da kann man sich ja einerseits vergleichen, weil große Unternehmen die Gehaltsstruktur transparent machen müssen, aber das gibt ja auch eine konkrete Möglichkeit, Geld einzufordern, oder?
Genau, also man kann sich nicht nur vergleichen, es geht nicht nur um Transparenz, sondern es hat auch die Folge, dass man im Zweifel ein höheres Gehalt von seinem Arbeitgeber konkret fordern kann. Das kommt aus Paragraphen 1 und 3 Entgelttransparenzgesetz. Da gibt es einen direkten Anspruch auf eine Anpassung des Entgelts nach oben, sofern eben dann wegen des Geschlechts eine ungerechtfertigte Benachteiligung nachgewiesen wird.
Und hier ging es jetzt darum, woran man sich bei einer Diskriminierung ganz konkret orientiert?
Ja, genau. Und es ging auch darum, welches Gehalt man dann im Zweifel fordern kann. Also die Klägerin, die seit 15 Jahren bei Daimler Trucks als Abteilungsleiterin beschäftigt war, die war in Elternzeit gegangen und hat dann danach festgestellt, ups, sie verdient ja deutlich weniger als ein männlicher Kollege in vergleichbarer Position, also ein konkreter männlicher Kollege. Das Ganze funktioniert da bei Daimler Truck über so ein Entgelt-Dashboard irgendwie, wo man das dann wahrscheinlich im Internet oder so dann im Zweifel nachschauen kann. Und sie sah sich deswegen diskriminiert und wollte dann auch das gleiche Gehalt haben wie dieser Kollege. So, also nicht nur das Durchschnitts, oder das Mediangehalt, sondern konkret das Gehalt dieses einen Kollegen. Das Landesarbeitsgericht, das hat ihr noch eine Entschädigung von 130.000 Euro zugesprochen, aber sich dabei eben nicht an diesem konkreten Gehalt orientiert, sondern am Mittelwert der männlichen Abteilungsleiter, also der Männer in gleicher Position quasi. Also dazu ist vielleicht wichtig zu wissen, ein Unternehmen mit mehr als 200 Beschäftigten, da gibt es eben Anspruch auf Informationen über den Mittelwert der Gehälter, also den Medianwert von Beschäftigten mit gleicher Arbeit. Und das LAG meinte jetzt daraus folgend, sie habe auch nur hierauf einen Anspruch und eben nicht auf das Gehalt eines Kollegen, der sogar noch mehr verdiente als seine anderen männlichen Kollegen, also der herausragend gut bezahlt wurde. Das hat sie aber nicht auf sie sitzen lassen und ging dagegen dann eben in Revision.
Was hat das BAG jetzt dazu gesagt?
Das hat klargestellt, dass sie recht hat, kann man so sagen. Also wenn eine Frau einen besser bezahlten Kollegen mit gleichwertiger Arbeit benennt, dann entsteht erstmal eine Vermutung der Diskriminierung und dann muss der Arbeitgeber beweisen, dass es sachliche Gründe dafür gibt für diese Ungleichbehandlung. Und vor allem, der Vergleich darf sich eben auf den konkreten Kollegen beziehen und nicht nur auf den Median und kann sich auch daran orientieren bei der Forderung ihres Entgelts.
Und hat die Klägerin jetzt ihr volles Wunschgehalt bekommen?
Noch nicht. Das BAG hat den Fall erstmal zurückverwiesen ans LAG. Da hat Daimler jetzt nochmal die Chance, Gründe für die Gehaltsunterschiede nachzuliefern. Das BAG hat aber auch schon in der Verhandlung sich etwas kritisch über diese Gehaltspraxis bei Daimler wohl geäußert und die als wenig transparent bezeichnet. Also das klingt so, als ob es nicht unbedingt gut aussähe für Daimler. Die Klägerin selber kann jetzt natürlich auch noch ein bisschen was nachliefern, wenn neu verhandelt wird. Sie hatte da auch sich unter anderem auf einen völlig anonymen Kollegen bezogen, der irgendwie besonders hohe Aktienpakete erhalte. Das war alles wohl noch relativ unklar damals. Da kann sie jetzt vielleicht auch noch ein bisschen substanzieren und weiß ich nicht, vielleicht sogar noch ein bisschen was mehr rausschlagen.
Wie kommt man denn überhaupt an solche konkreten Gehaltsinfos?
Ja, das ist genau das Problem. Also weil sie wusste über diesen Kollegen zum Beispiel relativ wenig. Und auch nach dem Entgelttransparenzgesetz gibt es eben keinen Anspruch auf Auskunft über mehr als diese Medianwerte. Also auch diesen konkreten Kollegen mit dem hohen Gehalt, den sie benannt hatte, den kannte sie auch nur durch Zufall quasi, hat sie davon erfahren. Aber das kann man da auf diesem Dashboard zum Beispiel nicht einsehen und ist auch gesetzlich nicht vorgeschrieben. Und es ist ja eine neue EU-Richtlinienplanung zum Entgelttransparenzgesetz, aber auch die wird daran wohl nichts ändern.
Also viel Gesprächsbedarf in deutschen Unternehmen, vor allem für die Mitarbeiter, die jetzt besser mal über Geld reden.
Der Aufreger der Woche.
Ja, und dann haben wir, wie angekündigt, noch eine kleine Geschichte für euch. Nicht aus dem Paulanergarten, wie man vielleicht denken könnte, wenn man das hört, aber zumindest aus Bayern. Holm-Putzke kennen wahrscheinlich einige, ein Passauer Strafrechtsprofessor, der dadurch auch unter anderem bekannt ist, dass er sich gerne pointiert öffentlich äußert und da auch nicht vor, sagen wir mal, markiger Wortwahl zurückschreckt schon mal, wenn er seine Meinung vertritt. Kürzlich hatte der eine kleine Fehde mit dem Strafverteidiger Ingo Bott. Das ist derjenige, der momentan Christina Block, die Block aus Erbin, vor dem Landgericht in Hamburg vertritt in dem Strafverfahren. Und er hatte Herrn Bott öffentlich kritisiert, weil dieser wiederum einen Professorentitel getragen hatte, auf seiner Website, glaube ich, den er aber nur ehrenhalber erhalten hatte. Und dann hatten sie sich da so eine kleine LinkedIn-Fehde geliefert in mehreren Beiträgen. Und jetzt wiederum steht allerdings Herr Putzke selbst im Fokus, und zwar diesmal wegen Berufsbezeichnung. Also hat so die Wandlung vom Jäger zum Gejagten jetzt hingelegt.
Was ist denn genau passiert eigentlich?
Ja, er hat vor ein paar Tagen ein Schreiben auf LinkedIn natürlich gepostet, und zwar von der Rechtsanwaltskammer München, die ihn aufforderte in diesem Schreiben, dass er dafür sorgen solle, nicht mehr als Anwalt bezeichnet zu werden, obwohl er sich selber eigentlich gar nicht so nennt. Auslöser war wohl ein Google-Unternehmensprofil. Also das sind diese Dinger, wenn man jemanden googelt und also ein Unternehmen googelt und dann taucht da rechts neben den Suchanzeigen, taucht da so ein Kasten auf und da steht dann irgendwie Geschäftszeiten, Adresse und sowas. Mhm. Haben wahrscheinlich alle schon mal gesehen. Und das tauchte eben auch auf, wenn man Herrn Putzke googelte, in seiner Tätigkeit als Strafverteidiger nämlich. Und da stand dann unter dieser Anzeige, Anwaltskanzlei in Passau. Die Kammer sah jetzt darin eine irreführende Werbung, weil Putzke gar nicht als Anwalt zugelassen ist und hat ihn deswegen mal zur Stellungnahme aufgefordert und hat sich dabei auch noch auf Presseberichte bezogen, in denen Putzke auch als Anwalt benannt wurde.
Putzke selbst tritt als Strafverteidiger auf. Darf denn ein Professor strafrechtlich beraten? Wie ist das denn nochmal geregelt?
Ja, darf er unter bestimmten Bedingungen. Also 138 StPO, kleiner Exkurs, erlaubt es auch Hochschullehrern ohne Anwaltszulassung als Verteidiger aufzutreten, aber auch zum Beispiel Zeugen oder Verletzte oder sowas zu beraten in Strafverfahren.
Okay, was sagt Putzke zu den Vorwürfen?
Er hat auf LinkedIn in typischer Putzke-Manier mit einem ironischen Vergleich reagiert. Wenn ihn jemand als Kaiser von China bezeichnet, hat er gesagt, dann würde er sich ja auch nicht dagegen wehren, weil man muss sich jetzt nicht gegen jede absurde Drittzuschreibung irgendwie absichern. Also in der Sache meint er damit eben, dass man für fremde Zuschreibungen nicht hafte und dass er deswegen auch nichts damit, also er habe mit dieser Google-Anzeige nichts zu tun und deswegen müsste er da auch nichts richtigstellen.
So. Ist das denn so? Ich meine, muss man nicht zumindest dann was unternehmen, wenn man darauf hingewiesen wird?
Ja, das ist nicht ganz so einfach, da hast du schon recht. Das Berufsrecht der Rechtsanwälte und Steuerberater, das ist ja wohl auch ein bisschen strenger. Ich hatte mich da die Woche für einen Artikel, den ich zusammen mit unserer geschätzten Chefin Pia Lorenz geschrieben habe, mit dem Markus Hartung unterhalten, Berufsrechtler, den wir auch schon öfter mal im Podcast zu Gast hatten. Und der sagte, ja, das ist wohl ein bisschen strenger geregelt. Da könnte es sein, dass man dann einen Angriffspunkt hätte. Aber jetzt ist es ja nun mal so, Putzke ist ja gerade eben kein Anwalt, weshalb für ihn das Berufsrecht nicht gilt. Und dann bleibt da eben hauptsächlich das UWG, also der unlautere Wettbewerb und die Vorschriften darüber. Und da muss man eben bei Werbung Dritter nur dann aktiv werden, wenn man rechtlich dazu verpflichtet ist. Und da beißt sich die Katze jetzt in den Schwanz, weil dann wieder das Berufsrecht zum Beispiel greifen könnte, was es hier nicht tut. Also bottom line, Herr Putzke kommt da wohl eigentlich relativ gut raus, weil man ihm jetzt zumindest glaubt. Und ich weiß nicht, ob man das irgendwie widerlegen könnte, dass er es selber nicht veranlasst hat. Dann muss er sich da letzten Endes auch nicht drum kümmern und irgendwie allen möglichen Leuten hinterherlaufen, die vielleicht was Falsches über ihn geschrieben haben. Erst recht nicht in der Presse, weil da gibt's ja auch nochmal für Richtigstellung und so gibt's ja nochmal eigene Regularien so ein bisschen. Den Artikel von Pia und mir, den packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Da könnt ihr diese ganze Geschichte etwas detaillierter noch nachlesen.
Aber wie ist das jetzt mit dem Google-Profil? Weil ich meine, das ist, legt man das nicht eigentlich selbst an?
Ja, tatsächlich muss man das nicht selber anlegen. Also, ich habe mich das jetzt auch zum ersten Mal gefragt, als ich mir das angeguckt habe. Man kann das auch, also auch Besucher zum Beispiel können, wenn das bisher nicht existiert, können die einfach ein Profil anlegen wohl, mit in dem sie dann eine Bewertung schreiben oder so. Ich glaube, das kann auch irgendwie automatisch generiert werden. Also das ist auf jeden Fall nicht darauf beschränkt, dass der Inhaber wirklich quasi verifiziert sich so ein Profil erstellt. Man kann allerdings, wenn man das sieht als Inhaber, die Inhaberschaft des Profils bei Google beanspruchen. Da muss man dann Google anfunken und sagen, Leute, das ist mein Unternehmen. Und wenn man das natürlich macht und das dann verwaltet und dann diese Inhalte nicht korrigiert, dann könnte man natürlich verantwortlich sein. Aber Putzke bestreitet eben, irgendwas damit zu tun zu haben. Und solange das nicht aktiv nutzt oder pflegt, ist da wohl eine Zurechnung trotzdem schwierig.
Ja, ich kann dir sagen, Google-Profile können ziemlich auf den Nerv gehen. Ich habe nämlich auch eines, das habe ich immer mal angelegt, aber ich habe da lauter Bewertungen und die sind sehr schlecht. Das sind aber in keinem einzigen
das
Fall
sind Kunden.
Das kann
doch gar nicht sein.
Es ist kein einziger Kunde dabei. Es sind alles so irgendwelche verschnupften Leser, gerne so aus der Zeit der Corona-Zeit, die keine Lust auf meine Kolumne hatten und dann sagen, das ist total unmöglich. Naja, gut. Die Kammer hatte jetzt ja noch ein anderes Problem mit Putzkes Selbstbeschreibung auf seiner Webseite, oder?
Genau, die hatte auch kritisiert, dass, also er, wie gesagt, er arbeitet ja gelegentlich als Strafverteidiger, dass er auf seiner Website diesbezüglich auch präventive Beratung anbietet, also bevor ein Strafverfahren läuft. Und das ist tatsächlich juristisch nicht so ganz unumstritten, aber ich habe das mal nachgeschaut, es gibt da von einem Regierungsentwurf, aus dem hervorgeht, wie gesagt, das könnt ihr alles dann in den, ich will jetzt auch mit den Details langweilen, im Artikel nachlesen, dass der Gesetzgeber eben durchaus vorgesehen hat, dass auch mit die Befugnis zur vorgerichtlichen Beratung von 138 StPO mit umfasst ist, wenn sie mit der späteren Vertretung in irgendeiner Weise zusammenhängt, sachlich.
Ja, das ist eine schöne Geschichte über Juristenegos und Männer mit Juristenegos. Wir hatten sowieso viele Männer heute und deswegen glaube ich, wird es höchste Zeit, dass hier wieder weiblicher Wind durch den Podcast weht und das wird nächste Woche dann wohl der Fall sein, Max. Macht's viel Spaß mit dir, aber wir brauchen jetzt wieder ein bisschen Weiblichkeit und ja,
kein Problem.
Das werden wir nächste Woche herstellen.
Ich lege da mal ein bisschen die Füße hoch im Dienste der Gleichberechtigung, das ist auch schön.
Genau, das ist ganz gut so. Ihr könnt uns bewerten, ich weiß gar nicht, haben wir ein Google-Profil? Legt doch einfach ein Google-Profil für diesen Podcast an, das wäre vielleicht auch ganz
gut. Schreibt was Falsches rein, wir müssen sie nicht
drum kümmern. Genau, es kommt immer ausgesprochen gut bei uns an. Ansonsten gerne auch bewerten und schreiben, ihr kennt das Spiel. Und damit bis zur nächsten Woche, bleibt uns gewogen.
Ciao.